Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Lange ist es her, aber ich bin immer noch der Stefan und der Hyperraum ist auch weiterhin ein Podcast rund um alle möglichen Nerd- und Geek-Themen, nur aktuell leider etwas seltener ansonsten. Ja, und jetzt, wo es draußen wieder kalt und nass ist, da wollen wir doch alle gerne gemütlich drinnen sitzen und ordentlich einen rauszocken, auch ganz ohne das nervige Sonnenlicht am Monitor. Da bin ich natürlich gerne Dienstleister und möchte euch ein paar Empfehlungen an die Hand geben, so dass ihr eure Zeit sinnvoll und gut unterhalten verbringen könnt. Und ihr wisst es wahrscheinlich spätestens, seit ihr den Titel gelesen habt, wie so oft habe ich mir natürlich fachliche Expertise ins Haus geholt. Diesmal sogar professionelle, möchte ich sagen, denn ich habe die Ehre, einen waschechten Spielejournalisten und Podcast-Veteran begrüßen zu dürfen. Manu Fritsch, hallo.
Schönen guten Morgen. Hi, schön, dass ich da sein kann im Hyperraum.
Ja, ich habe mein Croissant hier schon zurecht und mache jetzt mit dir quasi ein virtuelles Frühstück oder Abendessen, je nachdem, wann ihr uns da draußen hört.
Ja, Croissants gehen immer.
Was hat es eigentlich mit dem Croissant auf sich, vielleicht mal als allererste Frage? Weil bei euch taucht ja immer im Logo und sonst auch gerne mal ein Croissant auf.
Ja, das geht tatsächlich zurück auf unseren Illustrator Max Fiedler, der sich damals überlegt hat, was wäre denn ein gutes Logo für unseren Podcast? Also wir haben den Podcast gestartet oder ich habe den gestartet, da hieß der Breakfast at Manu Spiels, weil mein Blog damals eben manuspielt.de war und dann war das halt wie Breakfast at Tiffany's, war dann halt der Frühstückspodcast, weil wir den immer morgens aufgenommen haben, hieß dann halt Breakfast at Manu Spiels. Und dann hat sich unser Illustrator gedacht, ihr braucht ein Logo und hat beim Frühstück dann festgestellt, das Croissant, was bei ihm da auf dem Tisch lag, das sieht ja eigentlich aus wie ein Gaming-Pad, so ein Game-Controller, hat ja die gleiche Form wie ein Croissant. Und dann hat er rumgekritzelt und hat dann gemerkt, dass das ganz cool funktioniert, wenn man so einem Gamepad die Form eines Croissants gibt oder beziehungsweise einem Croissant-Buttons aufzeichnet, wie es ein Gamepad hat. Und so ist dann dieses Maskottchen entstanden, unser Croissant-Logo. Und weil wir ja sowieso immer Frühstücksthema waren, wir haben immer irgendwie auch, wie gesagt, morgens gepodcastet und dann haben die Formate sich dann auch eben entsprechend angepasst. Dann ist es so gewachsen. Aus dem Frühstück wurde dann eben Croissant, dann viel Französisch, dann hießen unsere Formate irgendwie Le News, Le Brunch und so weiter und so fort. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und seitdem ist dieses Maskottchen, dieses Gamepad Croissant unser stetiger Begleiter.
Croissant ist ja, glaube ich, auch das beste Frühstücksteilchen, was es so gibt, würde ich mal sagen.
Absolut, absolut.
Geht salzig, geht süß, ist eigentlich für jeden geeignet.
Ja, die neueste Entdeckung sind Croissants mit Pistaziencreme gefüllt. Das ist meine neueste Sünde.
Bin ich vielleicht nicht so im Game, aber Pistaziencreme scheint ja der letzte TikTok-Hype zu sein, ja, auch wenn ich da nicht unterwegs bin.
Richtig gut.
Du hast gerade schon gesagt, die erste Folge, wenn ich richtig recherchiert habe, war wirklich 2010 schon, ne? Mhm. Da ist natürlich die Frage, ich meine jetzt, das, oh Gott, sind auch schon wieder 14 Jahre, ne? Mhm. Und ich bin ja relativ neu im Podcast-Game, auch als Hörer tatsächlich. Aber ich glaube, gefühlt hat sich irgendwie in den Jahren doch sehr, sehr viel getan im Bereich Podcast. Wie ist denn das? Wie hat sich denn für dich auch so als Creator die Welt geändert? Hat es den gleichen Stellenwert? Ist es, merkst du da eine Veränderung, wie Podcasts wahrgenommen werden, gerade auch vielleicht so im Gaming-Bereich?
Ja, nicht nur im Gaming-Bereich, das hat sich komplett verändert. Also wenn ich früher auf den Elternabenden mit neuen Menschen so oder so gesprochen habe oder mit Leuten, die eben nicht aus der Gaming-Welt sind, dann, und was machst du so? Ja, ich podcaste, dann musste ich immer erklären, was Podcasts sind, so in den 10er-Jahren. So, ja, das ist wie eine Radiosendung, aber man kann es abrufen. Also wie runterladbare Radiosendung musste ich dann irgendwie immer so eine Brücke irgendwie schaffen, damit die Leute wussten, was das ist. Wir waren ja relativ früh dabei mit dem Podcast-Medium. Und das hat sich komplett geändert. Also Podcasts sind in aller Munde, selbst Promi-Nachrichtensprecherinnen haben ihren eigenen Podcast. Jeder zweite Promi macht irgendwie Podcasts inzwischen. Seit dem Siegeszug von Spotify sind Podcasts auch allgegenwärtig. Das hat sich komplett verändert. Und es gibt halt auch viel mehr Angebote. Also auch im Gaming, da waren wir damals, als wir angefangen haben, neben den Spieleveteranen und dann kam ein bisschen später Stay Forever noch dazu. Da gab es halt nicht viel Podcasts. Es gab vielleicht 5, 6 Gaming-Podcasts in ganz Deutschland. So. Und das jetzt sind halt Dutzende von Formaten online. Die Influencer-Bubble fängt jetzt auch an mit Podcasts. Also das hat sich komplett geändert. Man muss niemandem mehr erklären, was ein Podcast ist heutzutage.
Ja, das mit den Influencern, das wäre nämlich tatsächlich so eine Frage gewesen, aber da siehst du, merkst du, ich bin gar nicht drin, weil ich hätte jetzt vielleicht gesagt, dass gerade so die klischeehafte jüngere Generation, die ist halt eher Twitch, TikTok, wie auch immer, da ist ein Podcast viel zu lange, um sich da über Spiele zu informieren, aber vielleicht, ja, nehmt ihr das jetzt auch mit auf.
Es war eine Zeit lang tatsächlich so, also ich habe es gemerkt, ich habe 2 Söhne, die eben in den letzten 14 Jahren, seit mein Podcast existiert, auch erwachsen geworden sind inzwischen. Da habe ich es halt gemerkt, als ich angefangen habe, war deren Bubble überhaupt nicht podcast-affin. Mhm. Die haben natürlich dann alle mit YouTube und Minecraft und Co. und Fortnite und so. Und deren Zielgruppe ist inzwischen im Podcast-Alter angekommen. Also die ganzen großen Influencer, die dann eben auch abseits ihrer YouTube- und Twitch-Kanäle noch was machen wollen, haben alle angefangen zu podcasten. Ich war jetzt auch gerade auf der in Hamburg auf der Messe der Polaris. Da wurden dann eben auch auf der Bühne Live-Podcasts aufgenommen von großen Streamern, von großen Streamerinnen, die dann sich da hinsetzen und Dutzende, Hunderte von Leuten saßen da und haben den zugesehen, wie sie auf dem Sofa saßen und gepodcastet haben. Also diese Bubble hat sich da komplett hin erweitert, dass diese Laber-Podcasts einen Siegeszug feiern. Also dass die jüngere Zielgruppe auch eben ihre bekannten Leute, ihre Menschen, zu denen sie halt hochgucken, ihre Stars, denen dann halt eben auch im Ohr folgen. Also gar nicht so sehr, um sich über Spiele zu informieren. Ich glaube, das ist weiterhin sehr, sehr audiovisuell auf YouTube und Stream tatsächlich da. So reine Spiele-Podcasts sind dann doch noch eine Nische in der Nische, würde ich sagen. Aber dieses Personality aufbauen, also neben deinem Stream eben auch viel Persönliches von dir preiszugeben, um deine Marke, um dich als Gesicht weiterzuformen, das ist bei den Influencern total gang und gäbe.
Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile wahrscheinlich richtig crazy Werbedeals schon, wenn man mit
dem Podcast alles Podcast groß, macht.
Ja, okay, siehst du, und wieder habe ich schon ein bisschen was gelernt über die Welt. Mhm. Aber vielleicht nochmal zum Thema Gaming an sich, weil ich meine, ich habe jetzt zwei Sachen gesagt, die du machst, aber eigentlich, man kommt ja immer quasi zu kurz, weil du bist ja analog, digital, Journalist, Jurymitglied, Moderator, also du bespielst ja quasi das Thema Spiel von allen Enden. Ne? Mhm. Und jetzt frage ich mich immer, also das Thema Gaming oder auch Spielen im analogen Bereich, ich habe das Gefühl, das ist immer noch so ein bisschen unterschätzt, obwohl es ja auch ein Riesenmarkt ist einfach, ja. Und eigentlich immer, wenn man Leuten sagt, ich zock ganz gerne, dann ist immer je nach, also hat ja jeder ein anderes Bild, aber ich sag mal nicht so oft ein wirklich gutes Bild, ja. Aber was macht für dich eigentlich Gaming so zu so einem faszinierenden Hobby, dass du ja eigentlich jetzt auch dich schon sehr, sehr lange damit auch beruflich beschäftigst? Was ist die Faszination bei dem Ganzen?
Die Vielseitigkeit, würde ich tatsächlich sagen. Also ich bin jemand, der sehr schnell, sehr viel immer wieder neue Sachen erleben möchte. Also es war früher in meinem Beruf auch schon so. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, habe Webseiten gebaut und so weiter. Und da habe ich es immer sehr genossen, dass wir eben alle paar Wochen ein neues Projekt hatten. Ja, neue Themen, sich einarbeiten. Und beim Gaming reizt mich das ähnlich. Also mich reizt immer das neue Spiel, die neuen Mechaniken. Was ist da jetzt wieder für eine neue IP? Welche neuen Geschichten erlebe ich da? Also das ist, glaube ich, so der Hauptreiz, der mich treibt, tatsächlich die neuen Sachen anzugucken, in neue Dinge einzutauchen, neue Sachen zu erleben. Und ganz banal gesagt, macht es mir halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Also mich erfüllt Spielen, glaube ich, mehr als viele andere Menschen. Also für mich ist Spielen nicht nur eine Ablenkung oder eine Zerstreuung, sondern ich lebe, glaube ich, einfach für das Spielen. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Ich meine, jeder hat in sich, glaube ich, so dieses Gen zu spielen. Also ich glaube, das ist was Urmenschliches, diese Lust am Spielen und diese sich ausprobieren, sich selbst zu entdecken in spielerischen Elementen, egal ob es jetzt ein Brettspiel ist oder ein Videospiel oder spielerische Aktivitäten, ja, Fangespielen und so weiter. Ich habe dieses, was Kinder haben, dieses alles ins Spiel zu packen, alles verspielt anzugehen, das habe ich, glaube ich, nie verloren, das habe ich mir immer bewahrt. Und umso glücklicher bin ich jetzt natürlich, dass ich das in den beruflichen Kontext jetzt einbinden konnte, um das dieses Bedürfnis in mir oder diesen Reiz, den ich da spüre, weiter ausleben zu dürfen.
Und das hat auch gehalten, weil es ist immer für mich so eine Frage, wenn man quasi seine Leidenschaft oder sein Hobby zum Beruf macht. Ja. Hm. Ich habe mal in meinen frühen Jahren sowas Ähnliches in einem ganz anderen Eck gemacht, ja, und habe dann leider irgendwie, muss ich sagen, meine Begeisterung für das Thema relativ schnell verloren. Weil bei mir war es so, wenn du irgendwas gerne machst, ist cool, dann machst du auch gerne viel. Aber in dem Moment, in dem du es machen musst, verändert sich auch dein Blickwinkel auf das Ganze, ja. Und dann, also, und auch eine andere Sache, auch natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level. Jetzt hier bei mir als Mini-Podcast habe ich auch festgestellt, als ich irgendwann mal ein, zwei Serien geschaut habe, wo ich wusste, ich will auch drüber sprechen, habe ich die halt ganz anders geguckt und wahrgenommen, als wenn ich mich einfach hinhocke und hinterher gedacht habe, ach, das ist cool, da spreche ich mal drüber. Hm. Was dann für mich dazu geführt hat, dass ich sage, ich gucke einfach gar nichts mehr an mit dem Vorhaben, überhaupt mal drüber zu sprechen, weil mir die Wahrnehmung beim Schauen gar nicht mehr gefallen hat.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin immer auch erstaunt, dass es bei mir nicht so schlimm ist. Ich hatte aber auch Kollegen und Kolleginnen, denen das so ergangen ist. Also wir hatten zum Beispiel Daniel bei uns im Podcast, der auch nach ein paar Jahren gesagt hat, er hat durch diese berufliche Auseinandersetzung durch diesen Zwang, immer wieder was für den Podcast spielen zu müssen, die Lust tatsächlich am Spielen verloren oder diese Naivität, diesen Blick darauf. Das kann schon passieren. Ich bin froh, dass es bei mir nicht so ist. Liegt, wie gesagt, glaube ich, daran, dass mich auch immer wieder das Neue sowieso interessiert und ich es gar nicht so schmerzlich vermisse, jetzt irgendwie zu sagen, oh, ich würde jetzt gern länger bei diesem einen Spiel bleiben. So, also ich meine, natürlich hat dieser Beruf hat den Nachteil, also hat mehrere Nachteile, aber einer dieser Nachteile ist eben, dass du diesem Cult of the New hinterherrennen musst. Dir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Du musst immer die aktuellen Sachen spielen. Ich kann jetzt nicht mich einfach hinsetzen und sagen, heute Abend spiele ich 3 Stunden Civilization 2. So, ja, das funktioniert einfach nicht für mich. Ich kann auch nicht sagen, hey, ich habe jetzt den Podcast gemacht zu, keine Ahnung, Star Wars Outlaws zum Beispiel. Jetzt bin ich durch mit dem Podcast. Ich habe meinen Artikel dazu geschrieben. Jetzt würde ich es gerne weiter durchspielen. Das geht einfach nicht. Ja, das ist der Nachteil. Das ist tatsächlich faktisch einfach so, wenn ich eine Zeit verbringe mit dem Spiel, muss danach auch irgendwas passieren. Also es muss in irgendeine Form Recherche sein. Es muss irgendwie in den Artikel fließen oder es muss in den Podcast fließen, weil Zeit ist halt endlich. So, ja. Und einfach nur aus Lust zu spielen, geht fast gar nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich nicht gar keine Freizeit mehr hätte. Klar, also ich spiele auch mal ein Brettspiel, was ich nicht irgendwie beruflich brauche oder schaue auch mal eine blöde Serie an, natürlich. Aber es ist immer der Hintergedanke da. Das geht auch nicht weg. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, einer der Nachteile. Ich komme damit aber ganz gut klar, weil ich auch vor diesem Beruf meistens so drauf war, dass ich auf dem Pausenhof die neuesten Disketten getauscht habe, weil ich halt das neueste Spiel spielen wollte. Weißt du, ich habe mich dann auch nicht hingesetzt und habe die alten Sachen gespielt, sondern mir immer alle neuen Sachen angeschaut. Also das lag mir schon so ein bisschen in der Wiege, würde ich sagen, dass das gut passt zu diesem Berufsbild. Also ich komme mit diesen Nachteilen des Berufs gut klar, weil ich vom Typ her da gut passe. Deswegen stört mich das tatsächlich ein bisschen weniger. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, der stimmt schon. Man spielt anders, weil man ein berufliches Auge dafür hat. Das ist ganz klar, das ist wie bei Musiker, Musikerinnen auch. Du hörst natürlich irgendwie gewisse Instrumente, wenn du Musik kennst, ja. Oder die Frage ist dann, kannst du das abschalten, kannst du es trotzdem noch genießen? Und bei mir funktioniert es trotzdem gut. Ist dann schon so, dass ich in Spielsituationen oft dann denke, ah, die Stelle muss ich mir jetzt merken, das ist doch ein guter Einstieg für einen Artikel oder das muss ich unbedingt im Podcast erwähnen, aber es nimmt mir nicht die Lust am Konsum, am Genießen. Ich kann trotzdem in diesem Moment, in diesem Spiel Spaß haben. Das funktioniert für mich trotzdem, auch wenn ich im Hinterkopf dann diesen analytischen Blick weiterhin bewahre. Das nimmt mir nicht viel weg vom Spielen tatsächlich. Deswegen funktioniert es an der Stelle auch ganz gut.
Dann hast du ja eigentlich so gesehen alles richtig gemacht eigentlich.
Ich sag halt, also der Beruf passt wohl einfach ganz gut zu mir, aber die Punkte sind schon da auf jeden Fall, das gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja.
Wobei ich muss für mich selbst feststellen, und ich bin auch jemand, ich springe eigentlich ständig zwischen den Sachen hin und her. Und zum Beispiel gerade, ich spiele sehr viel mit meiner Freundin Brettspiele und ich würde am liebsten eigentlich immer das Aktuelle gleich weglegen wieder und das nächste anfangen. Treibe ich sie dann zum Wahnsinn oder in den Wahnsinn. Und bei Videospielen fällt es mir halt auf, gerade jetzt mit Steam und so weiter, dass dann auch schon wieder fast ein bisschen ungesund. Ich bin manchmal wirklich schon fast überfordert von der Auswahl an Spielen, die ich habe und spiele eigentlich kaum noch was zu Ende, weil ich immer denke, ja, ich könnte jetzt nochmal das ausprobieren oder nochmal zu dem zurück. Und dann sind es wirklich nur ganz wenige Spiele, bei denen ich so an der Stange bleibe, dass ich sie durchspiele. Ja.
Der Nachteil ist natürlich ein bisschen, man ist halt so ein, man hat eine große Bandbreite, aber man wird nicht richtig gut in einer Sache. So, aber das ist, liegt halt in der Natur. Man könnte sich ja auch spezialisieren. Also auch innerhalb des Spielejournalismus könnte man ja den Weg einschlagen und sagen, hey, ich fange bei einer E-Sport-Redaktion an und ich kümmere mich nur noch um Dota oder LOL oder, weißt du, also E-Sport. Man kann solche Wege ja trotzdem einschlagen. Man kann ja auch sagen, man macht einen Spezialistenkanal. Ich mache nur noch einen Podcast über Marvel Snap oder sowas.
Ja.
Sowas geht ja schon auch. Also wenn einen das zu arg stört, kann man sich ja trotzdem auch innerhalb dieser riesigen Branche spezialisieren. Deswegen, Möglichkeiten gibt's da ja schon. Da gibt's ja immer noch genug zu berichten drüber. Man muss ja nicht so breit aufgestellt sein, wie ich das jetzt zum Beispiel hier mache. Aber für mich passt es so, für mich interessiert es halt einfach.
Und würdest du sagen, von deinen Vorlieben her, dann bist du auch offen oder bist du eher jemand, magst du es lieber thematisch oder magst du lieber so Skill oder Mechaniken oder egal was, Hauptsache gespielt?
Ich bin da schon sehr offen, also ich interessiere mich erstmal per se für fast alle Spielgenres. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich über die Jahre gemerkt habe, da reizt mich einfach so gar nichts dran, so, was weiß ich, Landwirtschaftssimulator, Flugsimulator, weißt du so, wo ich dann einfach merke, da fehlt mir irgendwie der Spielreiz. hin und wieder probiere ich dann mal wieder neue Sachen. So, ich habe irgendwie eine Zeit lang gemerkt, naja, so reine Crafting-Spiele, wo man einfach nur rumrennt, Ressourcen sammelt und irgendwas baut, ist nicht so für mich. Und alle paar Jahre gehe ich dann mal hin und jetzt kam Enshrouded irgendwie von so einem deutschen Studio und dachte ich, gut, dann probiere ich es jetzt halt mal. So, ja, dann setze ich mich da mal wieder dran und schaue mir das an, ob sich da was getan hat, um einfach nur zu wissen, wie hat sich denn dieses Genre weiterentwickelt. Also ich bleibe dann da schon offen, weiß aber halt bei gewissen Dingen, zum Beispiel bei großen JRPGs auch, hey, das gebe ich lieber meinem Kollegen, der ist der Firma drin, der freut sich da, ich brauche jetzt nicht schon wieder so ein 120 Persona 5 Epos, so, ja, weil das einfach dann auch unrealistisch ist. Also das ist dann teilweise so ein bisschen Geschmack, teilweise aber auch einfach berufliche Bedingungen, dass man halt nicht jedes 120-Stunden-Spiel durchspielen kann. Dass man sich da nicht selber quält, indem man anfängt und sagt, jetzt muss ich es abbrechen, obwohl es mir eigentlich gerade Spaß macht. Also so gliedert sich das so ein bisschen dann ein. Natürlich schaue ich mir auch nicht jedes blöde Mobile-Game an, nicht jedes Free-to-Play-Spiel, aber auch da gucke ich dann halt mal hin und wieder, hey, jetzt kommen so viele aktuelle Free-to-Play-Spiele, die auch grafisch irgendwie mit der Unreal Engine 5 daherkommen, aus Asien, schwappen bei uns auf den Markt, da muss man ja mal einen Blick drauf werfen. So, was tut sich da? Ist da vielleicht, hat sich da was getan? Ist dieses Image, was wir von Free-to-Play haben, ist es jetzt was anderes? Also dann schaue ich mir das tatsächlich auch gerne aus beruflicher Sicht mal an und auch aus persönlichem Interesse. Aber natürlich gibt es Genres, die ich lieber mag. Also eine Zeit lang habe ich fast jedes Metroidvania gespielt, weil mich das einfach wahnsinnig gereizt hat, diese Spielmechanik, bis ich dann jetzt irgendwann überdrüssig war und jetzt gerade wieder eher in andere Richtungen tendiere. Also so ein bisschen phasenweise. Natürlich hat jeder, glaube ich, auch schon mal diese Open-World-Übersättigung gespürt, als Ubisoft ständig Assassin's Creed rausgeballert hat. Aber auch da kommen dann wieder Überraschungen. Wir reden ja nachher auch noch über Outlaws. Da kann man ja auch wieder Dinge anders machen. Also das schwankt immer so ein bisschen und verändert sich natürlich auch im Laufe der letzten 14 Jahre stark.
Ich habe neulich ein Genre entdeckt, von dem ich dachte, ich würde es sehr gerne mögen. Und wie ich es dann gespielt habe, habe ich festgestellt, ich mag es eigentlich gar nicht. Und zwar war ich früher in meiner Jugend, habe ich gerne Anstoß und Eishockey-Manager und was weiß ich was gespielt. Und dann habe ich neulich ist auch schon wieder übertrieben, bei Dom Schott irgendwie eine Folge über den Football-Manager gehört. Mhm. Und danach war ich total begeistert, weil ich gedacht habe, ich bin ja Fußballfan, ich mag managen, ich mag so Spiele, das ist ja genau mein Ding. Dann saß ich, glaube ich, 4 Stunden abends frustriert vor dem Ding, habe gedacht, ich schiebe eine Nachtschicht bei der Arbeit, habe alle Spiele verloren und habe es wieder deinstalliert und gesagt, okay, nichts für mich.
Ja, sowas habe ich auch, dass ich denke, hey, ich liebe alle Aufbauspiele und dann irgendwie dann wieder mal so ein Vertreter installieren und dann auch denk so, boah, nee, also irgendwie ist es gerade, passt es nicht in meine Stimmung. Ja klar, sowas hat man schon auch, ja.
Und was vielleicht zum Letzten dann da noch, was war das letzte Spiel, wo du sagen würdest, da warst du wirklich traurig, dass du es nicht weitermachen konntest und hättest dich gerne noch so richtig hart reingefuchst?
Gute Frage. Also es gibt hin und wieder mal eben so Sachen, wo ich dann ganz typisch, wenn ich auf der Gamescom zum Beispiel bin und dann kommt da ein Spiel raus und danach ist das Thema irgendwie rum. So, und ich merke, ey, meine Kollegen, ich bin ja nicht alleine bei Insert Moin, die haben darüber jetzt schon einen Podcast gemacht. Eigentlich würde ich jetzt auch voll gern in dieses Spiel eintauchen, aber das funktioniert jetzt halt einfach nicht, weil wir können ja nicht nochmal einen Podcast dazu machen. So, ja, dass ich dann denke, das hätte ich jetzt gerne auch gespielt, aber ich war halt weg, ich war im Urlaub, ich war irgendwie beruflich unterwegs. Die Folge ist rum, das Thema ist vorbei, da kann ich einfach nichts mehr zu machen. Das sind dann eher so die Situationen, die öfter mal auftauchen. Aber so arg traurig darüber bin ich jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht, weil das kommt ja dann das nächste Spiel schon wieder um die Ecke. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, als gäbe es da nicht genügend Auswahl. Also das ist dann immer eine recht kurze Trauer. Lass mal überlegen, das letzte große Spiel. Also ich hatte bei Frostpunk 2 war so die Situation, wo ich gemerkt habe, das reizt mich gerade doch nicht so sehr, wie ich erwartet habe, dass es mich reizt. Also das war wie bei dir mit dem Fußballmanager. Ich habe mich monatelang drauf gefreut auf Frostpunk und dann war es raus und ich dachte so, ja, ist mir jetzt gerade irgendwie zu anstrengend. Das fühlt sich eher nach Arbeit an. Aber das ist ja das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. So richtig weiter gerne reingekniet. Müsste ich länger zurückdenken. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
Das ist ja perfekt, dann hast du ja nichts vermisst. Ja?
Nee, nicht so schlimm, ja. Ich gehe mal im Kopf durch die Liste durch. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein.
Bei mir war es tatsächlich, also ich habe nicht das Problem, dass ich nicht weitermachen kann. Ich könnte, aber bei mir ist es bei Elden Ring so, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin einfach zu schlecht. Ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich würde gerne noch weiterspielen, aber es macht keinen Sinn.
Astrobot vielleicht so ein bisschen aus aktueller Sicht.
Ah ja.
weil ich da auch gemerkt habe, ja, okay, jetzt fängt es an, schwerer zu werden. Also die ersten Level waren super easy, haben super Spaß gemacht, dann haben wir es besprochen, Wertung vergeben und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt müsste ich eigentlich nur noch aus Spaß weitermachen. Black Myth Wukong war auch so ein Ding. Black Myth Wukong, kennst du, oder? Dieses Souls-like aus China.
Ich kenne den Namen, aber ich kann überhaupt nichts damit verbinden, ganz ehrlich.
Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, sah wahnsinnig gut aus, habe ich vor Release eben halt spielen können und dann war der Release, der Test war fertig, der Podcast ist fertig und dann, boah, da dann wieder reinzukommen, fällt dann doppelt schwer. Weil wenn man es dann ein paar Tage liegen hat lassen, dann hast du die Steuerung nicht mehr drauf. Und bei so einem Souls-like ist es ja der Tod. Wenn du dann irgendwie bei einem großen Boss stehst und die Steuerung nicht mehr hundertprozentig weißt und erst mal überlegen musst, wo war der Heiltrank, dann bist du komplett raus. Und das habe ich ein bisschen bereut, dass ich da dann so eine Pause habe kommen lassen, weil das hätte ich gerne tatsächlich sehr viel weiter gerne gespielt.
Ja, dann lass uns mal direkt jetzt ein bisschen in ein paar Empfehlungen gehen, weil ich habe ja den HörerInnen großmündig versprochen, dass wir ein paar Tipps haben, die sie jetzt durch die kalten Tage bringen. Mhm. Und ja, wir hatten ja gesagt, wir suchen jeder mal ein paar kleine Sachen raus oder auch größere im Falle von Outlaws. Und ich fange einfach mal an mit einem Spiel, was ich auch kürzlich erst entdeckt habe, was aber tatsächlich schon älter ist, als ich dachte. Und die übliche Anekdote, wie ich auf das Jahr geguckt habe, ich dachte, das war ja gerade erst, habe ich festgestellt, naja, 2017 ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Also ist auch immer das übliche Drama im Alter. Aber es geht um das Spiel The Dark Side Detective. Das ist 2017 erschienen und dann kam irgendwie vor ein paar Jahren nochmal ein DLC mit weiteren Fällen. Und ja, ich bin ja totaler Point-and-Click-Adventure-Fan. Habe ja auch mal eine Folge gemacht zu LucasArts-Filmen. Lucas Games Adventures und stehe einfach total auf das Genre, aber ich finde immer, es gibt gar nicht so viele, es gibt sehr viele Spiele, auch jetzt noch, aber nicht mehr so viele gute. Und ja, und dann habe ich irgendwann durch Zufall das Spiel mal entdeckt und da hat mich die Grafik angesprochen und dann das Setting. Wir sind ein Police Officer, Francis McQueen heißen wir, und das Ganze spielt in so einem 80er Jahre Cop Buddy meets ja, X-Files oder Stranger Things, so ein bisschen übernatürliche Fälle oder auch Ghostbuster-Style eigentlich ein bisschen. Ne? Wir sind irgendwie Teil der Darkside Division im Polizeirevier und wir werden auf die ganzen übernatürlichen Fälle angesetzt. Und dann, ja, das Spiel, da arbeiten wir uns durch verschiedene Kapitel einfach durch und lösen mal mehr oder weniger schwere Fälle. Und ja, ich habe am Anfang, habe ich ein bisschen damit gehadert, weil es kam mir doch ein bisschen sehr wenig vor, einfach weil ich doch ein bisschen klassischeres Adventure erwartet hatte. Zum Beispiel, es gibt keine Animationen von unseren Spielfiguren, wir stehen halt einfach rum und so weiter. Da habe ich erst gedacht, was ist das? Aber dann, nachdem ich mal die ersten 2, 3 Fälle durchgespielt hatte, war ich richtig hooked, weil ich finde es irgendwie eine total cozy Kombination aus Grafik. Der Soundtrack funktioniert auch richtig gut, ist so Synthie-Pop-Style oder auf Synthie-Pop-Style gemacht und halt einfach voll mit so lauter kleinen schönen Anspielungen, Referenzen zu den ganzen Sachen, die wir aus der Popkultur kennen, eben Klassiker der Zombie und Horrorfilme und so weiter. Und ja, ich hatte mega viel Spaß mit dem Spiel.
Ich sehe gerade auch eine Tentakel,
ja, genau,
auch eine Tentakel ist, in der Toilette und so, ja.
Da ist alles drin, was man braucht, ja. Also alles, was man aus anderen Spielen kennt, ist da verwurstelt. Es ist, muss man auch sagen, es erfindet jetzt wahrscheinlich kein Rad irgendwo neu.
Wollte ich gerade fragen, spielmechanisch ist ganz klassisch Point-and-Click mit benutze Suppenhuhn mit Kochtopf und so.
Genau, es ist sogar noch einfacher und das war das, was mich am Anfang kurz so ein bisschen abgeschreckt hat. Es gibt noch nicht mal mehr irgendwelche Verben oder Action-Buttons oder sowas, sondern du siehst was, du klickst drauf und dann, wenn es ein Item ist, dann packst du es in dein Inventar, dann kannst du wieder draufklicken und es irgendwo anders drauflegen. Ja, also ganz, ganz klassisch. Und du sprichst mit den Leuten, hast aber meistens noch nicht mehr eine Dialogoption, sondern die erzählen einfach ein bisschen was. Aber es ist wirklich ganz, ganz klassisches Adventure, wo du dann Sachen miteinander benutzt oder durch Erzählen Sachen freischaltest und so die Rätsel löst. Und ist aber halt, ja, man muss da, was so eine Schwäche von mir ist, man muss wirklich auch die Dialoge mitlesen, um alles mitzubekommen, auch vom Humor. Und ich bin jemand, ich klicke gerne mal weiter, wenn ich denke, ich habe gelesen, was ich lesen muss. Das sollte man da nicht machen. Aber
ansonsten, immer die Momente, wo man dann hängen bleibt, ja,
weil
man
ja, genau,
nur gelesen hat.
Ein Screen weiter, weiß doch kein Mensch. Dann geht man nochmal zurück und liest nach. Ah, der hat ja mir genau gesagt, was ich machen soll.
Hast du jetzt die erste durchgespielt? Da gibt's ja noch einen zweiten Teil, gell? Mit A Fumble in the Dark. Sind genau. Nochmal neue Fälle oder so?
Ja, ich hab beide durchgespielt und die kann man auch alle. Also ich würde sagen, der erste Teil ist tatsächlich ein bisschen besser als der zweite, finde ich, weil im zweiten wiederholt sich's. Dafür ist der zweite, sind die Fälle ein bisschen ausführlicher und größer als im ersten. Aber das Schöne ist, für mich als Feierabendzocker, ja, du kannst halt immer schön mal so einen Fall in 2-3 Stunden maximal durchspielen und machst dann den nächsten auf. Die funktionieren eigenständig, die bauen zwar alle aufeinander auf, aber im Prinzip, außer so ein paar Insider-Gags, musst du dir eigentlich gar nichts merken.
Ja, und das wollte ich gerade fragen, ob es dann so einen großen, alles zusammenführenden Fall gibt oder ob die so wie so Kapitel für sich stehen, ja.
Ja, also es entspinnt sich schon so eine Handlung, ja, die dann miteinander zu tun hat und die sich auch weitererzählt, aber die, sind wir ganz ehrlich, die ist eher einfach, sondern es geht eigentlich eher um die Handlung in den einzelnen Fällen und jeder Fall ist auch immer so an einen, sag ich mal, Trope oder Klischee angelehnt. Ne? Wir haben einen Fall mit Zombies, wir haben einen mit Tentakeln und einen mit einem Geisterzug und solche Geschichten. Ja, das ist dann eher, dass man immer so ein bestimmtes Setting erlebt und da sich ein bisschen rumrätselt.
Kennst du diese Nintendo-Anwaltsserie?
Nee, gar nicht.
Die Objection! Weil die bauen ja alle so direkt aufeinander auf. Also da muss man die einzelnen Kapitel, die stehen zwar immer für sich, diese Gerichtsverhandlungen, aber danach kommt dann ein großer Fall, wo dann alles ineinander greift, wie in so einer guten TV-Serie. Das ist hier gar nicht so, oder?
Nee, gar nicht. Also es ist natürlich später schon sehr selbstreferenziell. Das heißt, wenn man total vergessen hat, was man vorher gemacht hat, dann versteht man einfach manche Gags nicht oder warum manche Charaktere bestimmte Sachen machen. Aber im Prinzip kann man sich komplett resetten und jeden Fall einfach komplett neu angehen. Man braucht kein Vorwissen, man nimmt keine Items mit rüber. Also wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, kann mich jemand korrigieren, aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das nicht so war. Ja, also von daher, das ist genau das Richtige, wenn man immer mal ein bisschen was Einzelnes für sich, aber so alles im gleichen Setting, in der gleichen Welt spielen will. Ja, das fand ich schon sehr schön.
Phoenix Wright meinte ich übrigens.
Ah, also Phoenix Wright.
Okay. Ist nicht von Nintendo, sondern von Capcom, aber ich habe es immer auf dem 3DS damals gespielt.
Oder auf dem DS. Nee, sagt mir irgendwie gar nichts.
Ja. Und Advanced. Ja, weil die sind auch super gut. Das ist dann eher Visual Novel. Also kein Point-and-Click, sondern du liest wirklich nur Dialoge, aber musst dann da Entscheidungen treffen. Daran hat mich gerade so ein bisschen erinnert, ja.
Ja, nee, also es ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine Empfehlung. Das gibt's auch, glaube ich, immer für wirklich schmales Geld. Mhm. Eh nicht teuer und meistens dann irgendwie noch mit irgendwelchen Rabatten oder sowas. Und keine Ahnung, für ein paar Abende Spielzeit kann man da meiner Meinung nach gar nichts falsch machen. Das Einzige, was ich bei dem Spiel so anmerken würde und vielleicht auch bei dem nächsten, was ich nachhab, ich habe ja gesagt, ich komme ja aus der klassischen Adventure-Zeit und ich stehe total auf Pixel-Grafik. Aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe mich bald so ein bisschen satt dran gesehen. Mhm. Ich würde mir auch wünschen, dass die Leute einfach mal neue Grafikstile ausprobieren, auch bei Indie-Games irgendwie.
Ja. Gibt's ja. Aber es ist klar, wenn Leute die Idee haben, hey, ich mache ein klassisches Adventure, da liegt der Pixel-Look natürlich nahe. Auch weil man natürlich mit reduzierter Grafik halt auch ein bisschen schneller vorankommt. Also bei Darkseid Detective haben die ja nicht mal Gesichter.
Ja.
Das funktioniert natürlich nur in so einer Pixelgrafik, sobald du handgezeichnet machst oder so oder auch einen anderen Grafikstil. Es gibt ja hin und wieder mal so auch im Pixel-Style Varianten, also die dann noch reduzierter sind oder sehr, sehr, sehr viel detaillierter oder dann eben auch mit irgendwelchen noch visuellen Effekten über drüber legen, ja, dass es aussieht wie auf dem Röhrenmonitor und so weiter und so fort. Also da kann man ja schon viel spielen. Ich finde, der Darkseid Detective, was ich jetzt so gesehen habe auf den Bildern, das sieht schon ganz schnucklig aus, aber ich gebe dir recht, es ist halt, man hat halt so viel Pixelspiele schon gesehen. Aber was wäre die Alternative? Also ich meine, auch die großen Adventure-Hersteller haben ja eigentlich nur die Variante gehabt, entweder alles handgezeichnet zu machen, so wie der Delic das am Anfang gemacht hat, oder dann diese frühen 3D-Versuche, die halt auch nicht gut gealtert sind. So.
Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, weil gerade als kleines Team hast du natürlich auch ein bisschen Produktionsaufwand und ich glaube mal einfach jetzt generell ein 3D-Adventure zu basteln, ist deutlich schwerer, auch die Rätsel absolut wahrscheinlich.
Und vor allem, dass es halt auch zeitlos aussieht. Ja. Also Grim Fandango oder so, wenn du das anguckst, das muss man schon wollen. Oder auch die Monkey Island in 3D. Puh, also da sind die alten Teile sind schon besser gealtert von der Optik her, ne?
Ja, klar. Also ich verstehe natürlich und ich bin ja auch drauf angesprungen, weil es Pixelgrafik hatte erstmal. Aber ich habe dann danach wieder so gedacht, ach irgendwie, ich will gar nicht das Fass AI aufmachen, ja. Aber ich sag mal, heutzutage ist ja auch ein bisschen einfacher, Assets oder auch für Illustratoren neue Sachen auszuprobieren. Ja. Auch in kleinen Teams, aber ja, wahrscheinlich.
Hast du das neue Baphomets Fluch angeschaut? Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich das spiele, was ja nochmal neu, das war ja auch so ganz handgezeichnet.
Genau, ich habe es an, ich, es war auch schon fast im Warenkorb drin bei mir, aber ich habe gesagt, ich habe das andere wirklich vor vielleicht 1-2 Jahren gerade erst gespielt.
Ach so.
Ich dachte, ich warte mal noch ein bisschen, weil das ja, glaube ich, einfach nur ein komplettes Remaster oder Remake ist.
Genau, sieht einfach nur ein bisschen hübscher aus, aber es ist das gleiche Spiel.
Ja. Ja, genau. Ja, aber genau sowas. Und das ist jetzt ja auch, ich meine, auch kein komplett neuer Stil, ne, aber sowas. Mhm. Aber ich verstehe es natürlich, du hast natürlich viel, viel mehr Aufwand. Und ich glaube, dieses Darkseid Detective, das haben am Anfang irgendwie 2-3 Leute an so einem Abend erstmal gebastelt und daraus dann erst ein Spiel gemacht. Und das geht natürlich dann nicht anders, ja. Also verstehe ich auch. Ja, genau, also das war das. Und dann machen wir jetzt, glaube ich, mal einen kleinen Sprung im Scope der Spiele, ne? Von einem kleinen Indie-Spiel mit ein paar Pixeln in die große Welt.
In die große Star Wars-Welt mit Star Wars Outlaws, genau. Ich habe es in deiner Liste gesehen, dass du es auch gespielt hast und fand es ganz interessant, jetzt dieses Spiel nochmal rauszukramen, wo wir drüber reden, weil ich so das Gefühl habe, bei dir ist es nicht ganz so gut angekommen. Ich war tatsächlich positiv überrascht. Also ich hatte eher im Gegensatz zu dir, glaube ich, niedrige Erwartungshaltung und war deswegen positiv überrascht, während ich jetzt so wahrnehme, bei dir war es als Star Wars-Fan eher sehr große Erwartung und du warst deswegen enttäuscht. Finde ich immer ganz interessant, wie unterschiedlich dann so eine Rezeption auch ist, je nachdem, wie man vorher an das Spiel rangeht. Also ich war wirklich total ernüchtert davor. Ich habe gedacht, okay, eigentlich hätte ich total Bock auf ein Star Wars-Spiel ohne Jedi, ja, wo man wirklich einfach einen Outlaw spielt, so ein Han Solo Simulator. Ja, ich habe mir damals auch immer schon gewünscht, warum nimmt man nicht Boba Fett und macht daraus irgendwie ein Spiel wie bei Thief oder so, ja, einfach so ein Headhunter Game. Wäre doch super geil. Und jetzt schien Star Wars Outlaws das zu werden, ein Spiel, was natürlich auch ein bisschen eine Geschichte hat. Ubisoft hat die Lizenz bekommen. Und da war dann erstmal mein erster Gedanke, oh weia. Also wenn Ubisoft einfach ein Open-World-Spiel macht im Star Wars-Universum, das wird ja dann wahrscheinlich einfach Far Cry im All, so wie wir bei Avatar von Ubisoft auch das Gefühl hatten. Das ist eigentlich nur Far Cry auf dem Planeten von Avatar. Wie heißt denn der? Weiß gar nicht. Auf diesem schönen bunten grünen Planeten mit den Navis und so. Und das habe ich damals auch gespielt und ich war halt überhaupt kein Avatar-Fan. Hat mich total gelangweilt. Ich habe gedacht, gut, sieht schön aus, greift die Stimmung gut auf, aber es ist halt 1:1 das gleiche Spiel, ja, mit den Funktürmen, du nimmst die Basen aus. Was wollen sie denn da jetzt groß anders machen bei Outlaws? Es wird wahrscheinlich der gleiche Käse. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist ihnen gelungen, also meiner Meinung nach, dass Star Wars Outlaws sich nicht einfach anfühlt wie ein Assassin's Creed im All oder ein Far Cry im All, sondern wirklich ein eigenständiges Spiel ist, was der Lizenz auch gerecht wird. Also du bist eine Outlaw, du bist eine Freibeuterin, hast eben so Han Solo-mäßig, klaust dir erstmal so ein Schiff zusammen und hast dann irgendwie eine kleine Crew und machst so verschiedene Heist-Missionen. Und das ist schon mal super, weil das ja total abgeht von der typischen Erzählung, die Ubisoft hat. Du bist der Held, du bist der Auserkorene, du bist irgendwie the one. Das ist ja hier gar nicht so, sondern du bist einfach nur ein shady Type, die irgendwie Bock auf Credits hat. So, das fand ich schon mal richtig geil. Dann finde ich, haben sie die Stimmung gut eingefangen. Also du hängst wirklich in den Cantinas rum, belauscht Leute, hörst ab, wo deren Stash irgendwie im All liegt, kannst dann dahin fliegen und den Schatz klauen und so weiter. Und du hast nicht dieses typische Missionsabarbeiten-Gedöns. Das mal zu den positiven Aspekten. Also ich war sehr positiv davon angetan, wie offen dieses Spiel dir auch Freiheiten lässt. Es hat sehr viele Sachen, die mich nerven, die auch wirklich schlecht sind. Aber erstmal wollte ich jetzt mit den positiven Sachen anfangen, dass sie es geschafft haben, mich da komplett zu überraschen, dass es sehr viel anders ist, als ich erwartet hatte.
Ja, und also alles, was du sagst, stimmt auch. Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch hauptsächlich wahrscheinlich ein Problem von der falschen Erwartungshaltung, die ich hatte. Ja, weil ich finde, also ich habe mir auch für mich so aufgeschrieben, es ist für mich so das okayste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, weil es irgendwie weder besonders gut noch besonders schlecht war, außer, ja, es gibt wirklich handwerkliche Mängel, wo ich sagen muss, nervig. Aber ich muss vielleicht noch mal kurz ausholen und wahrscheinlich habe ich mich einfach falsch informiert, wie ich es so gerne mache oder was falsch verstanden. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es damals wirklich angekündigt wurde als Spiel, wo man Entscheidungen treffen kann, wo man in der Welt rumreist und wirklich ein bisschen machen kann, was man will. Und klar, man ist ein Outlaw und man bewegt sich jetzt innerhalb dieses Outlaw-Umfelds und so weiter. Aber da hat man ein bisschen freie Hand. Und ich hatte bei dem Spiel, und ich muss vielleicht Transparenz hinweisen, ich habe, glaube ich, jetzt 10 bis 15 Stunden gespielt. mich relativ stark auf den Hauptquest fokussiert. Also ich würde sagen, gefühlt bin ich auch so von der Story vielleicht bei der Hälfte angekommen, ungefähr. Bisschen drunter, ja. Aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich so wirklich mich komplett ausleben kann. Also ich kann natürlich auf diesem Planeten rumfahren mit meinem Bike, ja. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das Spiel mir schon relativ klar sagen will, was ich jetzt machen soll. Und wenn ich mich nicht dran halte, war es halt auch oft so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt funktioniert das Spiel auch nicht mehr wie geplant. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt ja diese, du fährst ja dann rum und das finde ich eigentlich ganz charmant. Und dann hörst du einen Funkspruch, vom Imperium, uns wird hier eine Ladung von Piraten geklaut, wir werden gekapert, wir müssen uns verteidigen. Und dann weißt du, okay, da kann ich hin, da kann ich was absagen. Ja? So, abgesehen, dass der gleiche Funkspruch dann ungefähr 20 Mal auf jeden Fall kommt, ja. Was bei mir wieder so, ich bin halt auch ein ziemlich schlechter Gamer, muss ich dazu sagen, ja. Das war dann in so einem Berg und ich bin dann um diesen Berg rum und ich wusste, da irgendwo muss es sein, ja, weil das Signal dahin geht. Und ich habe aber den Eingang nicht gefunden in dieses, in diesen Berg oder in diese Tiefebene, sag ich mal. Hab mich dann so ganz klassisch, wie man es nicht machen sollte, quasi den Berg so quasi Pixel für Pixel hochgesprungen, ja, bis ich irgendwann, wie früher, wenn man quasi über die Grenze des Spiels raus wollte. Und dann bin ich diesen Berg runter und dann bin ich da rein und dann ist das Spiel irgendwie total irgendwie durcheinander gekommen. Also dann hat gar nichts mehr geklappt. Dann gab es Rendering-Fehler, die Leute sind irgendwo aufgepoppt. Und dann kann ich sagen, okay, da habe ich wirklich falsch gespielt. Aber ich bin mal an einer anderen Stelle in eine Höhle rein und habe schon so gemerkt, erstens, die Höhle hatte einen Namen. Und so vom Aufbau, die könnte storyrelevant sein. Mhm. Aber ich bin da durchgelaufen, habe alle Leute erlegt und ausgemeuchelt und bin wieder raus. Ja. Und dann später bin ich tatsächlich, kurze Zeit später, von der Story dahin geschickt worden. Und da war halt wieder alles so gesetzt, alles wie vor. Und dann denke ich mir, das
ist ungeschickt, ja. Das haben Spiele auch schon besser hingekriegt.
Ja,
absolut,
genau.
Absolut. Ja. Da merkt man wirklich einfach, dass es halt nur einen, ich sag mal, AA,5, also 2,5 AA-Spiel war, dass sie halt nicht das Budget wie den GTA oder sowas hatten. Ja? Mhm. Und das hätte das Spiel tatsächlich gebraucht, meiner Meinung nach. Also es hätte, ich war bei unserem Podcast auch so, ey, das ist so eine gute Grundlage, die Outlaws hier hat. Bitte, bitte arbeitet daran weiter und macht es zu einem guten Star-Wars-Spiel. Weil die ganzen Mängel, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, von diesen ganzen beschissenen Schleichmissionen, die so dermaßen schlecht funktioniert haben zum Launch. Da haben sie ja jetzt einiges gefixt, bessere Checkpoints reingemacht. Aber da fragt man sich auch so, warum ist das denn niemandem in der Quality Assurance aufgefallen? Das muss doch in den Tests irgendwie auch die Leute genauso genervt haben, wie es uns jetzt alle nervt beim Testen, also beim Release. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, was da passiert ist. Die technischen Sachen haben sich ja echt ganz gut gefixt jetzt inzwischen, aber auch so Sachen, wo man halt merkt, ey, es ist weder das eine noch das andere. Also ich hatte auch so Situationen, ich flüchte aus dem Gefängnis, so eine Story-Mission und dann total cineastisch inszeniert, das erwartet man bei Star Wars ja auch, gibt's eine Verfolgungsjagd mit den Bikes durch die Wüste, aber dann ist es halt nicht wie bei Uncharted, dass es wirklich einfach geskriptet ist und tolle Dinge passieren und du kommst dir halt vor wie der größte Outlaw des Universums, weil halt in den Key-Momenten dann auch die Kamera stimmt, sondern du heizt dadurch, ja, hier hätte ich abbiegen müssen. Chuck, Checkpoint verloren, bitte reload. Okay, dann ist die Immersion schon mal kaputt. Du fängst wieder an, fängst an zu fahren, bleibst an einem Felsen hängen, ja. Die drei Gegner fahren weg, Mission abgebrochen, du hast es wieder nicht geschafft. Ich so, what the fuck? Also, wenn ihr hier so einen cineastischen Moment erzeugen wollt, dann nehmt mir doch ein bisschen mehr Kontrolle weg, anstatt mir jetzt an der Stelle Kontrolle zu lassen, wo ich dauernd Fehler machen kann. So, ja, und dann machst du Slow-Motion-Move und zielst auf drei Gegner und dann ist diese Cutscene, diese Mini-Cutscene vorbei und ein riesen Felsen ist vor mir. Ja, dann lenk mich doch vorher kurz um. Du siehst doch, dass ich auf diesen Felsen zurase. Ich hab das doch nicht dann, also solche Kleinigkeiten, wo ich dann merke, ja, aber für ein Star-Wars-Spiel bricht sowas halt noch viel mehr mit dem Coolness-Faktor, so, weißt du? Also wenn es jetzt ein reines Open-World-Survival-Game ist, so wie No Man's Sky, dann gehören diese Albernheiten dazu, diese Schusseligkeit, die ist dann nicht irgendwie, die zahlt dann nicht auf diese Star-Wars-Lizenz ein. Aber in dem Moment, wo ich der Outlaw bin, der von drei Leuten verfolgt wird, dann will ich auch der strahlende Held sein. Also das ist dann an der einen Stelle zu wenig und an der anderen Stelle wieder zu viel. Das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Also es hätte ein sehr viel besseres Spiel werden können, aber Spaß gemacht hat es mir trotzdem tatsächlich zu großen Teilen. Aber ich bin da auch bei dir. Es ist leider kein absolutes Highlight. Es ist aber auch keine Totalgurke. Das muss man schon dazu sagen.
Aber ich muss dann trotzdem wieder auf mein Lieblingspunkt bei diesen Spielen kommen. Das ist dann halt wieder die Preispolitik auch, weil ich finde, und ich meine, meiner Meinung nach wird es mit Absicht gemacht, weil die wissen genau, Star Wars-Fans, ja, sind heiß. Und dann kommen die am Anfang mit so 3 Preisstufen. Ich glaube, 70 war normal und dann gibt es irgendwie eine mit einem Jahr Season Pass und noch einem DLC, die kostet schon 100 irgendwas und dann die Premium ist noch mal teurer. Und ganz ehrlich, das Spiel ist 70 Euro eigentlich noch nicht mal wert gewesen. Ja, also das wäre für mich so ein 50-Euro-Spiel oder sowas, ne? Oder vielleicht sogar ein bisschen drunter eigentlich von dem, was es liefert. Und das finde ich dann halt schon wieder auch dreist. Und ich glaube, es war auch wieder so, ich glaube, wenn man 3 Tage früher spielen wollte, hat es auch nochmal
20 mehr gekostet. Ja, das ist ja der größte Scheiß, den sie gerade einführen. Diese Early Access für Leute, die mehr zahlen, das sollte schnellstens wieder aufhören. Ja.
Zumal die Spiele ja einfach nicht fertig sind.
Im Early noch dazu, wenn sie halt so buggy sind, dass die Leute, die dann auch noch diesen Early Access bezahlt haben auf der PlayStation, konnten dann ihr Save Game gar nicht weiter nutzen. Mhm. Also die waren absolut gearscht. Ja. Aber ja, man kann immer nur dazu sagen, ja, selber schuld. Also die Leute stimmen doch mit dem Geldbeutel ab. Wer da 3 Tage vorher zahlt dafür und dann enttäuscht ist, der sollte das halt dann einfach nicht mehr machen, damit Ubisoft es halt merkt. Aber solange die Leute In-App-Purchases kaufen und die Leute diese Digital Pre-Orders machen, was einfach überhaupt nicht nötig ist, du musst nichts vorbestellen digital. Es wird verfügbar sein am Release-Tag. Ja. Es ist nicht wie im Laden, dass es ausverkauft ist. Also solange da halt Geld generiert wird, solange wird es diese Features halt auch geben, weil sie halt Bedarf haben.
Ja. Das stimmt, ja. Aber vielleicht, um es nochmal von meiner Seite auch ein bisschen versöhnlich dann enden zu lassen, ich finde schon auf jeden Fall, dass sie, ja, das Star Wars-Feeling, und deswegen spielt man ja auch so ein Star Wars-Spiel, das haben sie schon richtig gut eingefangen.
Absolut.
Also natürlich, ja, als Fanboy, spätestens wenn du auf Tatooine rumläufst, dann ist es schon richtig cool, weil das haben sie alles 1:1 so umgesetzt, wie man sich's vorstellt. Also da gibt's wenig zu meckern. Das ist eigentlich wirklich eher so die Mechanik, die bei mir das Ganze dann irgendwie so, ja, ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich habe keine Lust mehr, das Spiel anzumachen, weil ich einfach nur noch genervt war davon.
Also ich würde jetzt empfehlen, das jetzt in nach dem nächsten großen Patch. Also Ubisoft hat da wirklich viel dran gearbeitet, hat wirklich auch die Schleichmission erträglicher gemacht. Und jetzt haben sie gerade angekündigt, ein großes Update zu machen. Und nach dem Update, wenn ihr es jetzt noch nicht angeschaut habt, da würde ich sagen, lohnt sich's dann mal reinzublicken. Wenn ihr auch nur das Geringste für Star Wars übrig habt, lohnt sich das schon. Ich verstehe auch, viele Leute in meiner Community haben gesagt, boah, Star Wars Outlaws kommt einfach zum falschen Moment. Ich bin komplett übersättigt von Star Wars. So das Gleiche, was bei Marvel passiert, dass man gar nicht mehr mitkommt mit dem ganzen Zeug, ist es bei Star Wars Outlaws auch so gewesen. Also ein paar Jahre vorher hätte das Spiel viel mehr Erfolg gehabt als jetzt, wo die Leute einfach gar nicht mehr wissen, wie viele Serien gibt's jetzt auf Disney Plus? Ich habe die immer noch nicht alle geguckt und was ist jetzt hier und bla. Und ich komme überhaupt nicht mehr mit. Die neuen Teile sind irgendwie auch nicht so gut. Also da ist schon auch eine starke Übersättigung gewesen. Da kann Ubisoft nichts dafür. Also innerhalb dieses ganzen neuen Disney Star Wars Universums ist Outlaws immer noch, gehört zu den oberen 3-4 Sachen, die gut geworden sind, muss man sagen, finde ich, weil sie eben auch die in der Ära spielen, mit der man ja irgendwie so eine Wärme verbindet, ohne jetzt aber zu sehr auf die ganzen alten Cameos zu setzen. Es gibt ja 1-2 coole Sachen, die da auftauchen, die da passieren aus den alten Serien, aber gerade das Setting funktioniert ja hervorragend. Also diesen Look haben sie ja wirklich gut hingekriegt, dieses Han Solo Cowboy-artige. Ich meine, sie ist ja eigentlich ein weiblicher Han Solo. Das ist ja wirklich 1:1 abgekupfert, auch ihr Humor und ihre Art und so. Und was sie auch gut hingekriegt haben, finde ich, ist diese Grauzone. Also, dass man wirklich für die verschiedenen Fraktionen auch unterschiedlich agieren kann und die dann auch unterschiedlich auf dich reagieren. Je nachdem, für welche Fraktion du Aufträge erfüllst. Es ist natürlich auch nur eine reine Mechanik. Das merkt man dann schon auch relativ schnell, dass es halt einfach abgespulte Sachen sind. Aber gerade am Anfang zum Beispiel, wenn du erst ein bisschen Nebenmission grindest und da im Ansehen steigst, kannst du bei einer Mission einfach reinlaufen und musst nur im letzten Teil gucken, dass dich keiner sieht, um so einen Gegenstand zu klauen. Wenn du das aber bei der anderen Fraktion machst, kommst du halt gar nicht erst in das Gebiet rein, sondern musst dann komplett schleichen. Das finde ich ist schon gut gemacht, dass man da eben auch auf unterschiedliche Arten dann an sein Ziel kommen kann. Und das hat mich beeindruckt tatsächlich. Das war gut.
Du hast recht, vielleicht werde ich es mir nach dem nächsten Patch auch noch mal ein bisschen anschauen, wenn noch Hoffnung besteht, weil im Prinzip ja einfach gemütlich ein bisschen durch die Welt laufen, das macht schon Spaß. Und weil du das jetzt auch noch mal angesprochen hast mit der Star-Wars-Übersättigung, das kann ich schon auch verstehen, wenn da Leute im Moment sagen, pff, schon wieder Star Wars. Aber ich finde, das macht ja das Spiel eigentlich genau gut. Die bedienen sich am Setting, an der Optik, am Look. Also wer auf das einfach steht, ja, aber sie drücken dir quasi nicht das ganze Universum auf. Also ja. Du musst dich eigentlich gar nicht mit dem Rest beschäftigen, wenn du nicht willst. Ja.
Und es ist nicht so, haha, guck mal hier, den kennst du, sondern es ist eher so, ach wie geil, der kleine Muppet von Jabba ist irgendwie da. Guck mal, den kenne ich doch. Weißt du, so, das sind eher so Anspielungen oder so bekannte Gesichter, aber sie verlangen nicht von dir, dass du jetzt sagst, hier, guck mal, wie cool wir sind, hier ist irgendwie Luke Skywalker oder so.
Ja.
Das fand ich ja bei der, wir wollen ja nicht spoilern, aber bei der Mandalorian-Serie, die fand ich gut bis zu dem Moment, wo sie dann halt nicht mehr so waren, ja, dass sie nicht gesagt haben, wir ignorieren die Jedi-Geschichte, sondern wir bleiben hier jetzt mal bei dem Mandalorian. Nee, am Ende musste es dann natürlich dann doch irgendwie auf das ganz große Ding einzahlen. Das fand ich tatsächlich sehr schade und das passiert hier nur sehr geringfügig, würde ich mal sagen.
Ja, ist genau der richtige Rahmen noch, ja. Ich weiß gar nicht, es wird ja auf jeden Fall, ja genau, es gibt einen Season Pass, das heißt, es wird ja auf jeden Fall mehr Content geben, ne? Mhm. Gut, wer weiß, ob das dann da noch kommt, aber ich glaube eigentlich, habe es schon so aufgesetzt, dass sie das relativ autark und autonom irgendwie als Story erzählen können.
Absolut, weil sie ja auch wirklich, sie hat ja als Outlaw auch gar keinerlei Kräfte und so. Und es ist jetzt auch nicht so im Spiel, dass sie jetzt auf einmal zum Jedi wird oder so. Das haben wir ja oft genug gehabt, ja.
Nee, ach ja, gut, jetzt habe ich doch schon wieder so ein bisschen aufgekommen.
Star Wars zieht halt doch.
Ja, ja, irgendwie dann schon, ja. Und ich finde es auch gut, um auch mal die Hersteller zu loben, wenn sie wirklich ein Spiel nochmal verbessern. Also ich habe das gerade mit Cyberpunk, ja, das habe ich auch gehabt, das war ja am Anfang auch eigentlich grauenhaft. Und jetzt habe ich mir tatsächlich vor ein paar Monaten mal die 2.0 installiert und das ist dann, ja, dann macht's auch Spaß,
ja. Ja, also ich glaube, so ganz so eine Revive-Story wie Cyberpunk wird's nicht hinlegen. Aber auf jeden Fall ein bisschen, ich glaube, langfristig wird es schon auch noch als Erfolg dann rückwirkend zählen. Ja,
ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir zu meinem nächsten und, glaube ich, auch dem letzten Titel heute und ja, ändern wieder ein bisschen den Scope zu was Kleinerem. Aber ich würde behaupten, nicht minder spaßigem Spiel. Ja. Und auch, glaube ich, ein kleiner Hype-Titel. Nicht ganz so alt. Und zwar geht es um Case of the Golden Idol von 2022. Das ist erschienen von Color Grey Games, heißen die. Und erstens muss ich gleich wieder sagen, ich bin total inkonsequent. Vorhin habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt, Pixelgrafik kann ich nicht mehr sehen. Jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Pixelgrafik-Spiel.
Aber doch schon deutlich anders.
Deutlich anders und man muss schon sagen, der Stil ist schon extrem weird einfach, ja. Also und ich habe geguckt, also das Studio kommt ja aus Lettland und dann habe ich festgestellt, Disco Elysium, die kommen aus Estland, also irgendwas scheint da in den Staaten, da scheint man auf ganz, ganz wirte, düstere Grafik zu stehen einfach, ja.
Ja, mit Pixeloptik hat es ja auch nicht mehr so viel zu tun. Klar ist es Pixel, aber es hat ja einen ganz anderen, es hat ja nicht diesen LucasArts Pixel-Style, sondern so einen hässlichen, handgezeichneten Look, der einen erstmal abschreckt. Also mich hat das immer total abgeschreckt, wenn ich das Spiel gesehen habe, weil ich denke, warum hat das so einen Hype? Das sieht doch unfassbar hässlich aus.
Ja, das höre ich oft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand und finde den Style zwar weird, aber hässlich fand ich ihn eigentlich nie. Ja? Also der hat mich schon irgendwie angesprochen. Was mich eher abgeschreckt hat, als ich das Spiel das allererste Mal angemacht hatte, dass ich war so ein bisschen auch wieder Erwartungshaltung, weil ich hatte irgendwie gelesen, Adventure Game und so weiter, ja, und dann habe ich das Spiel angemacht und habe einfach nur so ein Bild gehabt, wo ich ein bisschen rumklick und Buchstaben, Worte gesammelt habe. Ich dachte, was wollen die eigentlich jetzt von mir bei dem Spiel? Und habe es erstmal wieder für ein paar Monate zugemacht und dann irgendwann habe ich mich abends nochmal hingesetzt und habe Lust gehabt und dann habe ich auch das Spielprinzip besser verstanden, ja, um es mal vielleicht kurz zu erklären für die Leute da draußen. Also das vielleicht erstmal Setting, wir sind irgendwo im 18. Jahrhundert, gefühlt, glaube ich, in England, aber auch irgendwie so ein bisschen in so einer Fantasiewelt. Ja, das ganze Spiel ist eigentlich ein Bilderkundungsdeduktionsspiel, würde ich mal sagen. Also wir bekommen Szenen präsentiert, am Anfang noch relativ kleine, die auf einen Screen passen, später wird es größer, wir können zwischen den Räumen wechseln. Aber die Szenen sind alle eigentlich mehr oder weniger statisch, also nichts passiert, niemand bewegt sich und die passieren, sind immer quasi nach einem Mord, kurz danach oder ein bisschen später. Und wir versuchen eigentlich in allen diesen Kapiteln, die aufeinander aufbauen, ja, herauszufinden, wer ist da, was machen die und dann ganz klassisch Whodunit, wer hat wen umgebracht und warum. Ja. Und das versuchen wir herauszufinden, indem wir einfach erkunden und wir können quasi Clues in Form von Worten sammeln und dann das, was ich am Anfang gar nicht kapiert habe, was sie von mir wollen, aber was eigentlich der größte Spaß ist, ja, anders als diese Benutze-Stäbchen mit Ohrrätsel, die wir vorhin hatten, müssen wir quasi erlösen, indem wir die Worte, die wir gesammelt haben, quasi in, ja, in wie würde man sagen, in Textbausteine reinpacken. Mhm. Ne? Also da steht irgendwie ein Satz, XYZ hat heute Morgen, war danach sehr und am Schluss wurde er von ja, so, okay, bringt dann nur nicht weit. Ne? Und dann irgendwann kann man sagen, ah, okay, Manu war heute Morgen glücklich, weil er hatte ein Croissant, danach wurde er und so weiter und so fort. Und das sind halt die Clues, die man sich zusammensucht. Und
wie kriegt man diese Wörter? Also die muss man doch irgendwie sammeln oder so, oder?
Genau, also die Wörter bekommt man quasi, indem man auf Gegenstände oder auf Personen oder auf alles, was einen interessiert, draufklickt. Und meistens sieht man dann Dinge und die Dinge klickt man dann an und bekommt dann einen Begriff. Also ganz einfach ist es, man klickt eine Pistole an, dann sammelt man den Begriff Pistole. Manchmal liest man einen kleinen Text und dann bekommt man aus diesem Text ein Wort, was erstmal vielleicht aus dem Kontext erscheint. Also da würde zum Beispiel stehen, heute Morgen bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen und dann würde ich vielleicht spazieren als Wort einsammeln können. Ja, also das ist mir immer vorgegeben, was für Worte ich da bekomme. Mhm. Und ich weiß, ich kann auch mitsehen, wie viele Worte ich insgesamt bekomme. Also da steht dann, keine Ahnung, 10 von 30 Wörtern entdeckt oder so. Und dann geht eigentlich das eigentliche Logikrätsel los, dass ich in verschiedenen Puzzle-Areas sozusagen, nenne ich das mal, die Worte einpuzzeln kann. Und die Worte sind zum Beispiel entweder Namen. Das heißt, ich bekomme Bilder präsentiert und muss die richtigen Namen zuordnen zu den Bildern. Und dann weiß ich, okay, das ist die Person A, B, C, D. Und das spielt halt mir auch mit, wenn ich alle richtig erkannt habe. Und dann weiß ich, okay, den Teil vom Rätsel habe ich gelöst. Ich weiß jetzt, wer wer ist. Und dann ist das nächste, ist dann meistens eben, dass quasi die Story so kurz zusammengefasst ausgeschrieben ist, aber eben die bestimmten Worte fehlen. Also zum Beispiel die Namen und die Verben. Ja, also irgendwann habe ich dann rausgekriegt, okay, Person 1 macht irgendwas mit Person 2, aber was macht sie? Bringt sie um oder küsst sie oder was auch immer. Und das ist dann das, was ich mir versuche, aus den Hinweisen herzuleiten. Und wenn ich dann alle Worte richtig eingepuzzelt habe und quasi das Haupträtsel, also was ist passiert, und die kleinen Rätsel richtig erkannt habe, habe ich quasi das Level geschafft. Ja.
War das nicht auch bei dem Spiel, dass man es falsch lösen kann? Also, dass man falsche Rückschlüsse ziehen kann? Oder war das dann nicht so?
Das müsste ich, ehrlicherweise kann ich das gar nicht beantworten, weil ich habe...
Nee, aber sag dir das, also wie ist denn das Feedback? Wenn du das jetzt so zusammenpuzzelst, du kannst ja alle möglichen Wörter da... Also
ja, ach so, ja. Also
es gibt dir schon Feedback, wenn es Quatsch ist.
Quasi. Genau, es gibt dir Feedback am Anfang, es gibt dir Feedback, wenn es total Quatsch ist und dann gibt es dir Feedback, wenn du fast dran bist, dann sagst du, okay, 2 sind falsch, der Rest ist richtig. Okay. Und dann gibt es dir Feedback, wenn alles richtig ist.
Nee, weil es gibt ja auch so Rätselspiele wie The Pentiment zum Beispiel, wo du dir quasi, musst du dich entscheiden, wie nutze ich meine Zeit, und dann kannst du es tatsächlich auch nicht schaffen. Die Zeit geht aber rum und du hast dann halt den Mörder nicht gefunden. Das ist hier nicht der Fall.
Nee, genau. Also es gibt kein Zeitlimit. Ja, das heißt, man kann so lange rumpuzzeln, wie man möchte. Und es gibt auch, also selbst wenn man alles falsch ausfüllt, dann kommt man halt einfach nicht weiter. Man hat immer die Möglichkeit, permanent quasi weiter zu rätseln, bis man die richtige Lösung gefunden hat. Und das Schöne, was dann gerade bei den größeren Leveln halt ist, dass du auch, das Rätsel ist quasi in mehrere kleine Rätsel unterteilt. Und die Rätsel sind auch immer so ein bisschen miteinander verbunden. Das heißt, wenn du ein Teilrätsel gelöst hast, dann weißt du schon wesentlich mehr fürs nächste Rätsel, was noch in dem Level ist. Und dann kannst du manchmal, selbst wenn du festhängst, machst du halt erstmal das Einfache und kannst vielleicht sogar mit Trial and Error, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, machst du halt so lange rum, bis du es gefunden hast. Und dann weißt du aber auf jeden Fall, okay, es wurde jemand ertränkt. Ja, und dann kannst du schon mal mit der Annahme, du hast bestätigt bekommen, er wurde ertränkt, also kannst du damit schon mal wieder weitermachen. Ja, und das ist dann, so hilfst du dir selbst immer weiter.
Ja, ja, klingt spannend, aber auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, oder?
Ja, also es ist anstrengend, aber auch da wieder der Vorteil, du spielst wirklich viele kleine Rätsel, die natürlich immer größer und komplizierter werden, aber es ist eigentlich alles immer so, dass du das an einem gemütlichen Abend machen kannst. Aber natürlich lebt das Spiel, zumindest für mich war das so, es lebt zum einen von dem Rätseln, also man muss auf Rätseln und Deduzieren stehen. Mhm. Und das andere ist, man muss wirklich halt auch auf diese abstruse Welt, die da von der Grafik, aber auch von den Erzählungen aufgemacht wird. Ja, man muss halt schon Spaß dran haben, so was bisschen Abseitiges, Groteskes und irgendwie auch Gruseliges mit ein bisschen zu erleben, ja. Weil vieles, was für mich der Spaß eigentlich da ist, auch, dass man dann quasi durch das Rätsel und durch die paar Fetzen an Bildern und Texten so ein bisschen in so eine Welt gezogen wird, ja, die schon so ein bisschen, ja, obskur ist, ja. Und wenn das natürlich für einen keinen Reiz hat, ja, dann ist es natürlich nicht so interessant, sondern muss schon Spaß haben an dem, was da einem präsentiert wird, optisch und inhaltlich so ein bisschen, ja.
Bist du jetzt schon heiß? Bist du schon durch? Weil der zweite Teil kommt doch jetzt diesen Monat, Rise of the Golden Idol.
Genau. Also ich habe jetzt gerade das letzte Rätsel, das schiebe ich jetzt schon ewig vor mir her. weil das ist tatsächlich für mich auch wieder das Schwerste und auch ich will nicht, dass es rum ist, ganz klassisch. Aber ich bin heiß drauf, weiterzumachen, ja, weil es ist wirklich wieder so, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin Feierabendzocker und das ist genau die richtige Beschäftigung abends. Man ist eigentlich schon zur K.O. Ach komm, man guckt noch mal kurz und puzzelt da so ein bisschen rum und es hat so diesen, ja, so einen richtigen belohnenden Faktor, wenn du, jetzt habe ich erkannt, wer das ist, ja, das ist dann immer, da kommst du einen Schritt weiter, freust du dich, ja.
Ja, den habe ich damals echt komplett verpasst, habe überlegt, ob ich ihn nachhole und dann schwebe ich immer über dem Steam-Link und dann denke ich, boah, nee, ist mir echt zu hässlich. Aber jetzt kommt ja der Nachfolger. Die hängen, glaube ich, nicht direkt zusammen, oder? Rise of the Golden Idol kann ich bestimmt auch spielen, ohne den Vorgänger zu kennen.
Ja, ich glaube, ja. Also vom Titel her bezieht sich's auf Worte, klar, die man aus dem Spiel kennt, aber ich glaube, damit wird sich das Ganze auch haben.
Die wollen natürlich auch den Wiedererkennungseffekt haben, klar.
Ja, also ja, ich weiß nicht, wenn du sagst, dass dich die Optik wirklich total abschreckt, für mich ist die wahrscheinlich 30% des Spaßes, weil es einfach...
Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Ja. Also ich glaube, das ist im Spiel dann weniger schlimm, als es so auf den ersten Screenshots aussieht. Ja. Rise of the Golden Idol ist, glaube ich, auch ein bisschen detaillierter noch geworden.
Ja, was ich bei dem Spiel halt auch gut finde, und das ist für mich auch gerade so bei so Deduktionsspielen, ich meine, oft spielt man ja so Rätselspiele, ja, und hat am Schluss das Gefühl, naja, okay, ich habe jetzt hier die richtige Lösung, aber ganz ehrlich, 5 andere wären genauso richtig gewesen. Ja. Und das macht es schon sehr gut. Also ich habe jetzt noch nie gehabt, dass ich am Ende dachte, aber erstens, wie hätte ich draufkommen sollen? Und zweitens, eine andere Lösung wäre meiner Meinung nach genauso richtig gewesen. Ja.
Ja, das ist ja das Schlimmste. Das ist ja das K.O.-Kriterium für Adventure, wenn es so
passiert. Ja, aber ich finde, es gibt es oft, gerade wenn die, gerade bei den klassischen Point-and-Click, wenn die Rätsel so obskur werden und du dann da stehst und dein ganzes Inventar probierst und am Schluss, okay, war der Schraubenzieher richtig, aber im Prinzip, logisch hätte es eigentlich jeder alles sein können, ja. Und das finde ich, das, also, macht das Spiel gut vom Rätsel an sich, aber halt auch dieser, selbst das Trial and Error, wenn du gar nicht weiter weißt, fühlt sich immer noch so an, als ob du eigentlich ein Spiel spielst, weil du halt durch diese Hinweise, wie viele du richtig hast, das Puzzeln, nicht das Gefühl hast, dass du einfach wirklich gerade im Moment total random rummachst. Ja.
Das ist gut. Also waren die Vorschusslorbeeren bestätigt
bei
diesem Spiel. Das hat ja einen großen Hype gehabt tatsächlich.
Ja, ich will jetzt mal ganz offen sein. Also ich habe auch nochmal die Bewertung anguckt. Warum das jetzt so einen Mega-Hype hat, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich finde es ein super spaßiges Spiel, aber...
Ja, wahrscheinlich auch, weil es halt so eigen ist. Deswegen, weil es halt wirklich ungewöhnliche Mechanik auch mal hat.
Ja, genau. Also ich bin einfach implizit davon ausgegangen, dass andere Spiele auch schon diese Mechanik hatten. Aber es scheint wirklich so in Ansätzen so ein bisschen zu geben schon bei 2, 3 anderen Spielen. Aber so richtig haben die sich das wirklich scheinbar da mehr oder weniger neu überlegt. Und das ist ja dann auch immer schon was für.
Ja. Cool.
Guck mal hier, in fast genau einer Stunde 3 Spiele, die einen auf jeden Fall jetzt mal bis Weihnachten durchbringen sollten.
Mindestens, ja. Ansonsten, wenn euch Material ausgeht, hört bei Insert Moin rein. Wir haben genug andere Spieletipps. Auch Brettspiele natürlich, falls euch das mehr interessiert.
Genau, und ich glaube, es gab ja auch gerade eine lange Folge zum Thema Outlaws. Also wer da noch mehr zu erfahren will, kann da reinhören. Und ansonsten natürlich zu allem Weihnachten kann ich nur empfehlen. Ja, hört rein. Ja, sonst, Manu, was steht bei dir als nächstes? Weißt du schon, was als nächstes bei dir getestet wird?
Ja, ich bin gerade an der PS5 Pro am Testen, tatsächlich. Also die kam jetzt bei mir an. Da habe ich jetzt sehr viel Zeit mit verbracht, nochmal die ganzen alten Spiele in Anführungszeichen, also halt die jetzt einen Patch kriegen von Final Fantasy VII Rebirth und was weiß ich, die ganzen Sachen, die halt auf der PlayStation aktuell sind, Horizon Zero Dawn, der Forbidden West und solche Geschichten. Da nochmal reinzugucken, wie die sich jetzt auf der PS5 Pro anfühlen, das habe ich jetzt viel gemacht und ich bin total Balatro-süchtig gerade immer noch, also ich komme nicht davon weg. Und das ist jetzt tatsächlich so ein Fall, da habe ich den Podcast jetzt dazu gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich endlich die Sucht besiegt, wenn ich den Podcast dazu aufnehme und ich spiele immer noch Balatro. Also ich komme einfach nicht von weg, seit es für Mobile rausgekommen ist. Ich glaube, die einzige Lösung wäre, das wirklich runterzuschmeißen. Aber dann habe ich ja immer noch mal das Snap. Also ja. 2 Kartenspiele auf iOS, die mir sehr viel Zeit kosten. Und das sind tatsächlich Spiele, die ich wirklich dann tatsächlich nur noch aus reiner Lust spiele. Ja. Da kann ich keinen neuen Content mehr zu schaffen. Das beantwortet dann ja die Frage von ganz am Anfang wieder. Es gibt solche Momente. Das sind tatsächlich 2 Spiele, die mich jetzt seit Jahren begleiten. Also Marvel Snap hat jetzt 2 Jahre Jubiläum und ich habe es echt fast täglich gespielt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das ist wirklich eine Ausnahme, ja.
Naja, bei Latro, da habe ich mit Absicht einen großen Bogen drumherum gemacht.
Du, und werde den
Bogen auch weitermachen.
Aber es ist wirklich gut. Also es ist auch echt ein gutes Feierabendspiel. Mal eine Runde zwischendurch, ja.
Ja, will ich gar nicht wissen. Manu, ich danke dir nochmal sehr für deine Zeit. Es war sehr schön, dass du hier bist. An alle da draußen, Insert Moin, Manu spielt auf Twitter, die diversen Formate könnt ihr da finden. Kann ich nur empfehlen, falls ihr nicht wahrscheinlich sowieso schon dabei seid.
Genau, Insert Moin überall, wo man Podcasts findet, oder insertmoin.de. Auf Twitter bin ich nicht mehr aktiv, seit Elon Musk da den Laden übernommen hat. Aber Manu spielt ist meistens mein Handle auch auf Instagram und so. Da findet ihr mich, wenn ihr mich kontaktieren wollt. Ansonsten kommt bei uns auf dem Discord vorbei. Da gibt's auch eine schöne Community. Und dann freue ich mich, wenn ein paar Leute zu Insert Moin finden. Und danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gerne. Danke dir nochmal. Und dann an alle da draußen. Macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.